Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
It's absurd. Israel was, is and will remain a liberal society.
Das hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu heute in Berlin gesagt, nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und da hat Netanyahu jegliche Kritik an dem geplanten Justizumbau zurückgewiesen. Dagegen gehen ja seit Wochen hunderttausende Menschen in Israel auf die Straße. Welches Signal das Treffen von Scholz und Netanyahu heute ausgesendet hat und wie deutlich die Kritik vom Bundeskanzler geworden ist, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen nach Ruanda. Da ist FIFA-Präsident Gianni Infantino heute wiedergewählt worden. Und dafür hat es nur Folgendes gebraucht. Applaus. Es gab nämlich keine Gegenkandidaten. Ja, und dann wird halt per Akklamation gewählt. Wie die Wahl von Infantino, der ja vor allem in Europa massiv umstritten ist, bewertet werden muss und was das für den Weltfußball heißt, wenn er die nächsten 4 Jahre Präsident bleibt, auch das hört ihr heute hier am Donnerstag, dem 16. März. Ich bin Rahel Klein und ich glaube, es wird Frühling.
Deutschlandfunk Nova.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war heute zu Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin und es ging auch um den geplanten Umbau der Justiz in Israel.
Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut, darin sind wir uns einig.
Ja, das hat Olaf Scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz gesagt. Gegen die Pläne von Netanyahus extrem rechter Regierung protestieren in Israel seit Wochen hunderttausende Menschen, weil sie um das Ende der liberalen Demokratie in Israel fürchten. Die israelische Regierung will die Rechte des obersten Gerichts nämlich massiv beschneiden und die Gewaltenteilung, so befürchten das viele, damit faktisch aushebeln. Meron Mendel ist Historiker, er ist in Israel aufgewachsen und seit vielen Jahren Leiter der Bildungsstätte Anne Frank. Und mit ihm spreche ich jetzt über diesen Auftritt. Guten Abend, Herr Mendel.
Hallo, guten Abend, Frau Klein.
Herr Mendel, in der Debatte um den geplanten Umbau der Justiz in Israel fordern Sie ja schon länger deutlichere Kritik von der deutschen Bundesregierung. War Ihnen das, was Olaf Scholz heute öffentlich gesagt hat, dass er das mit großer Sorge betrachtet, deutlich genug?
Gut, genau diese Art von Kritik haben wir schon auch letzte Woche von der Außenministerin Annalena Baerbock gehört. Das wird in der israelischen Regierung so interpretiert, dass sie auch selbst dafür Sorge tragen, dass der Justiz unabhängig bleiben. Das ist in deren Darstellung, ist ihre Reform genau dafür da, um genau diese richtige Balance, wie sie sagen, zwischen der Justiz und der Regierung herzustellen. Von daher, ich denke, was der Bundeskanzler gesagt hat, wird die Position von Netanyahu auf keinen Fall schwächen innerhalb der Diskussion in Israel. Und dem entgegen hat Scholz mit diesem Treffen als sehr anerkannter Staatsmann in Israel Netanyahu genau die Bilder geliefert, die Netanyahu braucht, weil Netanyahu genau das gerade sucht, eine Legitimität, eine internationale Legitimität für seine, und das sage ich ganz klar, rechte bis recht extreme Politik vor die Beschneidung von Menschenrechten und vor seine Aggression in den besetzten Gebieten. Und das ist heute genauso nach hinten losgegangen.
Das heißt, Sie bleiben bei Ihrer Kritik. Sie hatten sich ja auch Kritik angeschlossen und gesagt, dieser Besuch Netanyahus, dieser Empfang kommt zur falschen Zeit. Das sendet ein falsches Signal aus. Dabei würden Sie bleiben.
Absolut. Also es wäre viel kluger, wenn Bundeskanzler Scholz das Beispiel genommen hat, Vorbild von seinem Amtskollege in den USA. Präsident Biden hat bisher immer wieder die Gesuche von Netanyahu abgelehnt. Netanyahu wollte nach Washington eingeladen werden und das hat bisher die amerikanische Regierung erfolgreich abgewehrt. Und das bleibt nur die Frage, warum muss Deutschland genau in dieser Zeit, wo die auf der Straße von Israel um das Fortbestehen der Demokratie gekämpft wird, warum genau in dieser Zeit diese Einladung und dieser Besuch heute stattfinden musste.
Wie ist das Treffen in Israel jetzt bewertet worden?
Da in der Gesamtbewertung ist hier mehr Bestätigung und mehr Legitimation von Netanyahu als diese Kritik, die zwar sehr zahm, sehr leise ist, und von daher deutlich weniger in Israel rezipiert wird.
Netanyahu hat seine Sicht auf die Justizreform auch erklärt und gesagt, dass Israel mit dem geplanten Umbau, er nennt es ja Justizreform, ein demokratisches Gleichgewicht herstellen will und kein Zentimeter von seiner liberalen Demokratie abweichen wird. Wir können mal kurz reinhören.
We're not trying to change Israel's democracy. We're trying to bring it in line with what is common and acceptable in just about every Western democracy.
Ja, er sagt eben, das Nature of Democracy wird sich nicht verändern in Israel. Es bleibt eine liberale Demokratie und man werde nur das angleichen, was in Ländern wie Frankreich, Deutschland, hat er gesagt, sowieso schon gilt. Wie muss man solche Äußerungen bewerten?
Ja, das sind die Nebelkerzen, die gerade von der israelischen Regierung von Netanyahu immer wieder gestreut werden. Und da muss man sich nicht sich irren lassen. Also Israel im Unterschied zu Deutschland hat beispielsweise kein föderales System. Israel hat keine Verfassung. Das bedeutet, dass die einzige Institution, die die Gewalteinteilung bewährt, ist das oberste Gericht. Und in dem Moment, dass das oberste Gericht entmachtet wird, es gibt de facto keine andere Instanz in Israel, das in irgendwelcher Form die Macht der Regierung was entgegensetzen kann. Und das ist klar, das ist nur der erste Schritt in dem Plan von der Regierung unter Netanyahu, weil der nächste kommt, wenn das oberste Gericht entmachtet wird, werden die Minderheitsrechte eingeschränkt. Wir reden schon von konkreten Plänen, beispielsweise die arabische Parteien auszuschließen. Diese Versuche sind bisher nur an den Instanz des obersten Gerichts gescheitert. Und wenn das Gericht das nicht mehr absagen kann, bedeutet das, weil bei der nächsten Wahl 20% der israelischen Bürgerinnen und Bürger de facto nicht mehr wählen können. Und damit will Netanyahu-Regierung seine Macht für die absehbare Zukunft immer sichern.
Sagt Meron Mendel. Er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und mit ihm habe ich über den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Berlin gesprochen und welches Signal er und Scholz damit ausgesendet haben. Und wenn ihr noch mehr zu den Hintergründen dieses geplanten Justizumbaus wissen wollt, welche Auswirkungen das dann auch in der Folge haben könnte, dann könnt ihr mal in unseren neuen Deep Talk reinhören. Da haben wir mit Meron Mendel nochmal ganz ausführlich drüber gesprochen. Dankeschön, Herr Mendel, für Ihre Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So wird man bei der FIFA wiedergewählt, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Per Applaus, ne? Per Akklamationswahl ist Gianni Infantino im Amt des FIFA-Präsidenten heute bestätigt oder wiedergewählt worden. Der Deutsche Fußballbund hatte schon im Vorfeld angekündigt, Infantino nicht zu unterstützen, so wie auch ein paar andere europäische Verbände. Aber es war eben trotzdem klar, dass die Wiederwahl von ihm nur eine Formsache wird. Über die Machtverhältnisse beim Fußball-Weltverband spreche ich jetzt mit Maxi Rieger aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Maxi, wenn man per Applaus bestimmt wiedergewählt wird, ne, bekommt man dann überhaupt mit, wer gegen einen gestimmt hat?
Nö, das ist wahrscheinlich einer der schönen Nebeneffekte von so einer Wahl, dass man das eben nicht sieht, sondern der ganze Saal dann gefühlt aufsteht. Und wenn dann so ein, zwei, drei Leute nicht applaudieren und vielleicht auch nicht aufstehen, dann fällt das in der Menge von den über 200 Funktionärinnen und Funktionären nicht auf. Und also es gab ja genau DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der vorher gesagt hat, ich unterstütze Infantino nicht, der also bei so einer Aktion dann halt nicht klatscht. So, aber das ist wirklich untergegangen, dieses Zeichen.
Aber warum wird das überhaupt per Akklamation gemacht?
Weil es geht.
Also, okay, manchmal ist es
also
einfach.
Es ist in den Statuten der FIFA, steht es drin, dass wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht, dass man das auch dann per Akklamation machen kann. Und da es eben keinen Gegenkandidaten, keine Gegenkandidatin gegeben hat, hat man das dann so gemacht, wie auch schon 2019, dass man das einfach per Applaus macht, weil ist halt dann schöner, man kann eben die Einigkeit demonstrieren und das ist ja auch genau das, was Infantino dann möchte.
Wenn jetzt nur zwei Leute geklatscht hätten, wäre aber auch okay gewesen, ne?
Gute Frage.
Das müssen wir nochmal nachlesen. Dann hätte es Gegenkandidaten gegeben.
Dann hätte es Gegenkandidaten gegeben, ja.
Jetzt haben wir schon gesagt, DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte schon vor der Wahl angekündigt, nicht zu klatschen, also Infantino nicht unterstützen zu wollen. Mit welcher Begründung hat er das gemacht?
Weil er von der FIFA in den vergangenen Monaten nicht die Antworten auf seine Fragen bekommen hat, die er gerne gehabt hätte. Beziehungsweise teilweise hat er auch einfach keine Antworten bekommen. Beispiel im Sommer findet in Australien und Neuseeland die WM der Frauen statt. Und da hat es Medienberichte gegeben, dass die WM der Frauen ausgerechnet von Saudi-Arabien, von der Tourismusbehörde, gesponsert werden soll. Also von einem Land, wo Frauenrechte praktisch nicht existent sind. Und da hat Bernd Neuendorf an die FIFA gefragt, hey, gibt es diesen Vertrag? Und wenn dieser Vertrag geschlossen ist, gibt es da irgendwelche Bedingungen menschenrechtlicher Art? Und er hat vor dem Menschenrechtsausschuss vor 3 Wochen im Bundestag gesagt, ich kriege keine vernünftige Antwort von der FIFA. Und das ist schon ziemlich krass als DFB-Präsident, dazu keine Antworten zu kriegen. Und das ist einer der Gründe, warum er gesagt hat, ich unterstütze Infantino nicht.
Jetzt ist Infantino ja besonders in Europa umstritten. Es gibt etliche Ungereimtheiten, Affären um ihn. Warum? Weil der Widerstand gegen ihn nicht größer.
Weil die FIFA aus 211 Mitgliedsverbänden besteht und eben nicht nur aus den europäischen. Die europäischen Kernländer haben absolut keine Mehrheit in der FIFA. Und die allermeisten Verbände in der FIFA sind zufrieden mit dem, was Infantino tut. Und das, was Infantino getan hat in den vergangenen Jahren, ist, mehr Geld zu generieren in der FIFA und dieses Geld dann an alle Verbände zu verteilen. Und wenn du als kleiner Verband, ich habe mit dem Verbandspräsidenten auf Aruba gesprochen, der kriegt in den vergangenen 4 Jahren, hat er 4,6 Millionen US-Dollar erhalten. Er hat 28 Fußballvereine auf der Insel. Wenn du das Geld kriegst, dann...
28.
Oh, Deutschland hat das 1000-fache und hat aber das gleiche Stimmrecht jetzt bei der Wahl gehabt. Und so geht es halt ganz vielen Verbänden. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es für ganz viele in der FIFA eben keinen Grund, an dem System etwas zu ändern und eben Infantino abzuwählen.
Wohin steuert denn der Weltfußball mit Gianni Infantino, der weiterhin zumindest mindestens die nächsten 4 Jahre an der Spitze sein wird?
Er steuert in Richtung noch mehr Kommerzialisierung. Es gibt neue Wettbewerbe. Er steuert dahin, dass die reichen Vereine jetzt auch davon profitieren werden. Und er steuert dahin, dass wir weiterhin, befürchte ich und glaube ich, Menschenrechtsverletzungen rund um Sportereignisse, um Fußballereignisse sehen werden, weil eben Einnahmen reinkommen müssen. Und diese Einnahmen und dieses Geld sitzt halt häufig in Ländern mit nicht so guten Menschenrechtsbilanzen.
Sagt Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion über die Wiederwahl von Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten heute. Und mehr über Gianni Infantino könnt ihr übrigens im Players-Podcast unserer Kollegen beim Deutschlandfunk hören. Dank dir, Maxi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Parlament abstimmen lassen, ne? Das spare ich mir jetzt einfach mal. Das hat sich vielleicht der französische Präsident Emmanuel Macron gedacht. Er will ja seine unbeliebte Rentenreform durchbringen. Wir erinnern uns, das ist die, gegen die seit Wochen Menschen in Frankreich auf die Straße gehen und protestieren. Und macht das jetzt aber ohne Zustimmung des Parlaments. Stefanie Markert ist unsere Korrespondentin in Paris. Stefanie, wie geht das? Also eine Reform durchbringen, ohne das Parlament zustimmen zu lassen?
Ja, das geht in Frankreich ganz einfach. Da gibt es einen Artikel in der Verfassung, der heißt 49.3 und den kann die Regierung besonders bei Haushaltsgesetzen oder Gesetzen über die Sozialversicherungsfinanzierung anwenden. Und sie hat es ganz geschickt gemacht. Sie hat die Rentenreform in genau so ein Gesetz über die Sozialversicherung gepackt und nun also ausgepackt diesen 49.3. Und das heißt dann, das Parlament, also in dem Fall das Unterhaus, die Nationalversammlung muss nicht abstimmen, darf nicht. Und der Text ist trotzdem erstmal angenommen. Aber es gibt da ein Risiko, denn dieser Artikel ist verbunden mit der Möglichkeit für die Opposition, Misstrauensvoten zu stellen. Und da gibt es jetzt schon eins von ganz rechts, von ganz links und ein parteienübergreifendes. Und das muss dann abgestimmt werden. Und sollten die durchgehen, dann ist doch noch dieser Text mit der Rentenreform abgelehnt. Aber dann muss gleichzeitig auch noch die Regierung ihre Hüte nehmen.
Aber hat es das jemals gegeben in Frankreich, dass dieser 49.3 angewandt wurde?
Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich habe hier gerade meine Statistik aufgeschlagen von 1958 bis 2022 Ende. Fast 100 Mal, 99 Mal ganz genau. Und Elisabeth Born ist da ganz weit vorn an zweiter Stelle. Die hat bis zur Weihnachtspause, soweit geht die Statistik hier, 22, diesen Artikel schon 10 Mal sozusagen genutzt. Und jetzt aber eben wollte man es eigentlich nicht machen bei der Rentenreform, weil diese dadurch natürlich dieser Text die Legitimität auch verliert und das gar nicht gut aussieht. Aber die Mehrheitsverhältnisse. Macron hat ja keine eigene Mehrheit, um so eine Reform durchzukriegen. Er braucht Stimmen von anderen Parteien. Und selbst im eigenen Lager hat es so gebröckelt, diese Ja-Stimmen-Front, dass man sich gesagt hat, nee, jetzt müssen wir doch diesen Artikel nehmen, weil das finanzielle Risiko, was sich dann in ein paar Jahren für die Rente mit den Rentenkassen auftut, zu groß wäre.
Das heißt, Macron hatte dann am Ende Angst, dass er doch nicht durchkommt damit. Das heißt aber doch sicherlich auch, das wird weiter wahrscheinlich massiv protestiert werden jetzt, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe hier die Live-Bilder an. Also erstmal wurde direkt vor der Nationalversammlung schon demonstriert. Und jetzt haben sich, also wirklich auf dem größten Platz von Paris, auf dem Place de la Concorde, das ist der mit diesem Obelisken, da haben sich, ich kann sie jetzt nicht einzeln zählen, aber ich würde sagen, 10.000 auf jeden Fall schon versammelt, spontan. Das war jetzt nicht angekündigt. Und da werden Reden geschwungen und Fahnen geschwenkt. Und da wird protestiert gegen diese Art und Weise, mit dem Parlament umzugehen. Und außerdem auch mit den Menschen, die, wie gesagt, massiv gegen die Reform sind. Fast 70% sind gegen die Reform und fast 2/3 wollen also jetzt auch weiter demonstrieren und auch weiter streiken.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass eben Misstrauensvoten jetzt möglich sind. Das heißt, Macron geht damit doch auch ein großes Risiko ein, oder? Das kann ihm doch jetzt wirklich gefährlich werden.
Na, das geht ja nicht gegen ihn, dieses Misstrauensvotum, sondern das geht dann gegen die Regierung. Die müsste dann gehen, die müsste dann sozusagen zurücktreten. Und damit wäre dann aber auch der Gesetzestext gescheitert. Aber bislang war das, ich glaube, nur ein einziges Mal ist so ein Antrag durchgekommen. Bislang hatte das Präsidentenlager ja auch immer komfortablere Mehrheiten. Diesmal kann es schon eng werden, wenn sich wirklich alle zusammentun. Dann, wie gesagt, schauen wir mal. Aber bislang denkt sich das Regierungslager auf jeden Fall, dass sie mit der Variante am Ende durchkommen und die Opposition nicht genügend Stimmen zusammenbekommen wird. Das ist also wirklich jetzt ein Rechnen, ein Rätselraten und Hochspannung hier im politischen Leben Frankreichs.
Sagt unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, über die Pläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die Rentenreform, die ja sehr umstritten ist, jetzt ohne Abstimmung verabschieden will. Danke dir, Stephanie, für deine Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stell dir vor, du bist schwanger und du entscheidest dich abzutreiben. Vielleicht, weil die Schwangerschaft deine Gesundheit gefährdet, vielleicht auch, weil du dich nicht in der Lage siehst, einem Kind gerecht zu werden. Termin bei der Beratungsstelle hast du gemacht und dann suchst du eine Praxis oder eine Klinik, bei der du einen Termin für die Abtreibung machen kannst und da wird's dann oft schwierig. Jetzt ist in Bremen ein Gesetz in Planung, das die medizinische Versorgung bei Abtreibungen sicherstellen soll. Mintu Tran aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das genauer angeschaut. Was genau hat Bremen da geplant?
Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken in Bremen haben heute einen Gesetzesentwurf vorgestellt. Und Bremen wäre tatsächlich das erste Bundesland, das gesetzlich eingreifen will, um die Versorgung an Angeboten zum Schwangerschaftsabbruch zu sichern. Und theoretisch sind die Bundesländer eigentlich dazu verpflichtet, aber es steht halt bisher nirgendwo, wie genau sie dafür sorgen soll, dass eben ein ausreichendes Angebot da ist. Und Maja Tegeler, Sprecherin der Linken in Bremen für Feminismus und Queerpolitik, erklärt, was in dem Bremer Gesetzentwurf steht.
Ändern soll sich, dass das Gesundheitsressort, das wir zuständig sehen für die Absicherung der Versorgung, Jahr für Jahr überprüfen soll, mit Berichtspflicht, ob die Versorgungsangebote noch ausreichen. Und wenn das nicht reichen sollte, was wir befürchten, das Ressort, also dass die Gesundheitssenatorin auch in der Lage ist, Geld auszugeben, um die Versorgungssituation zu verbessern.
Also da geht es vor allem dann um Fortbildungsangebote für medizinisches Personal, aber auch um Finanzhilfen für Sachkosten, zum Beispiel medizinische Geräte, die man braucht, um Abtreibungen durchzuführen. Abtreibungen an sich zu finanzieren, das geht tatsächlich gar nicht, weil sie in Deutschland grundsätzlich immer noch eine Straftat ist.
Wie einfach oder schwierig ist es denn, in Deutschland abzutreiben?
Also wenn du zum Beispiel in Bayern wohnst, ne, dann kann das sehr, sehr schwierig sein, eine Klinik oder eine Arztpraxis oder ähnliches zu finden. In Regensburg gibt es zum Beispiel keine einzige Einrichtung, bei der man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann. Selbst bei medizinischer Indikation, also wenn die Schwangerschaft deine Gesundheit gefährdet. Das heißt, du musst sehr, sehr lange Wege in Kauf nehmen, wenn du zum Beispiel dich entschlossen hast, auch nur wegen Lebenssituation, also nach einer ausführlichen Beratung abzutreiben, musst du mehr als 100 Kilometer Fahrt auf dich nehmen, nach München zum Beispiel, wenn du abtreiben möchtest. Aber das Problem, das gibt es nicht nur in Bayern. Die Gynäkologin Nora Saas führt Abtreibungen in ihrer Praxis durch und berichtet das hier.
Also wir versorgen Frauen, die lange Wege hinter sich haben und sehr, sehr viel ist bei uns ein bisschen eingeschränkter. Wir sind ja eine Praxis, die nicht nur Schwangerschaftsabbrüche machen, sondern wir bieten das ganze Spektrum der Frauengesundheit und Krankheit an und das auch dazu. Aber da wir sehen den Bedarf und der hat sehr stark zugenommen für medikamentöse Abbrüche, weil wir die ja anbieten.
Ja, Nora Saas hat ihre Praxis übrigens in Kassel. Also auch da merkt sie, die Frauen kommen von sehr weit her. Und in den letzten Jahren gab es in Deutschland halt immer weniger Kliniken und Arztpraxen, die Abtreibungen durchgeführt haben. Es gibt tatsächlich auch Zahlen dazu. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es vor 20 Jahren noch etwa 2000 Arztpraxen, OP-Zentren und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Momentan sind es nur noch 1089 Einrichtungen. Also das hat sich fast halbiert.
Woran liegt das, dass das weniger ÄrztInnen und Kliniken anbieten?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden einige Kliniken natürlich von der Kirche betrieben und die führen gar keine Schwangerschaftsabbrüche durch. Dann gibt es tatsächlich auch ein Nachwuchsproblem, weil viele ältere ÄrztInnen, die Abtreibungen durchgeführt haben, jetzt in Rente gehen und da kommt einfach nicht genug Nachwuchs nach. Also Abtreibungen, die lernt man übrigens nicht automatisch im Medizinstudium, weil die Unis auch nicht verpflichtet sind, Schwangerschaftsabbrüche zu lernen.
Und es gibt ja wahrscheinlich auch gesellschaftliche Gründe, oder?
Ja, tatsächlich. Ne? Da haben mir fast alle Einrichtungen, mit denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel Beratungsgespräche oder Abtreibungen anbieten, davon berichtet, dass sie von AbtreibungsgegnerInnen angefeindet oder sogar bedroht worden sind. Und viele Nachwuchskräfte, die zögern auch Abtreibungen durchzuführen und haben Angst vor gesellschaftlicher Ächtung. Das hat mir Jutta Reipanen von dem Familienplanungszentrum Balance in Berlin gesagt.
Also ich glaube, dass im Lebenslauf, wenn dann mal stand, ich habe da irgendwo gearbeitet, wo es Schwangerschaftsabbrüche gab, vielleicht kann ich mich dann in bestimmten Kliniken gar nicht mehr bewerben.
Ja, und viele Ärztinnen oder Ärzte haben vielleicht auch einfach keine Lust, einen Eingriff anzubieten, der sie unter Umständen auch ins Gefängnis bringen könnte. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach § 218 Strafgesetzbuch grundsätzlich immer noch eine Straftat. Und diese Abtreibung, die bleibt eben nur straffrei, wenn sich das medizinische Personal und auch die schwangere Person sich an bestimmte Regeln halten. Und da soll aber ab Ende diesen Monats auch eine Kommission prüfen, ob die Bundesregierung diesen Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch streichen soll.
In Bremen ist ein Gesetz in Planung, das dafür sorgen soll, dass es genug Einrichtungen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Warum das so ist, darüber habe ich mit Minto Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team gesprochen. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor Montenegro soll im April ein neues Luxushotel eröffnet werden auf der kleinen Insel Mamula im Mittelmeer. Und dieses Hotel soll ein Ort sein, wo reiche Menschen mal richtig schön für ein paar tausend Euro am Tag entspannen können. Soweit so normal. Der Ort für dieses Hotel ist allerdings ziemlich fragwürdig und es gibt viele Diskussionen darum. Was das Problematische an diesem neuen Luxusresort ist, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann heute beschäftigt.
Luxussuite mit Meerblick, ein privater Strand, Wellnessbereich und nur die feinsten und leckersten Speisen. In der Hauptsaison Preise von 1.000 bis 5.000 Euro pro Nacht. Das Mamula Island Hotel soll der neue Ort für die Reichen und Schönen werden. Sieht auf den Bildern auch echt paradiesisch aus. Ein Traumhotel, entstanden in den Mauern eines historischen Forts. Das Hotel soll erst im April eröffnen, aber schon jetzt sind die Rezensionen ziemlich deutlich.
Skandalös. Null Respekt vor den Opfern.
Ist ein Kommentar oder...
Bizarr, dass aus einem Konzentrationslager ein Kurort wird. Furchtbar.
Das Problem? Mamula war im Zweiten Weltkrieg ein Ort der Grausamkeiten. Auf der Insel ließ das faschistische Italien unter Mussolini ein Konzentrationslager bauen. In dem Lager wurden politische GegnerInnen gefoltert und hingerichtet. Mehr als 100 Menschen sind gestorben.
Ich würde dort keinen Urlaub machen, weil ich es als geschmacklos erlebe, dorthin zu fahren.
Das sagt Matthias Burchardt, Bildungsphilosoph an der Uni Köln. Mit ihm spreche ich darüber, warum wir an manchen Orten zögern, uns da einfach mit einem Cocktail in die Sonne zu legen und zu entspannen.
Ich würde überhaupt erstmal das moralische Urteil vielleicht einen Moment zurückhalten und mich überhaupt auf das Empfinden einlassen. Orte tragen Geschichte in sich, die Steine erzählen vom Leid der Menschen. Und wer ein bisschen sensibel ist, der spürt das, insbesondere wenn man es weiß und historisch belehrt ist.
Das heißt, Entspannen an so einem Ort ist eigentlich nur möglich, wenn man die Geschichte komplett ausblendet. Oder wenn sie uns sowieso nicht mehr so präsent ist. Es gibt schließlich jede Menge Orte, an denen uns die Geschichte nicht stört.
Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass wir ja vielfach so in Romantikhotels in alte Burgen gehen und es ganz toll finden, dann beim Schlossgespenst und bei der Ritterrüstung zu übernachten. Auch da wissen wir nicht, welche Grausamkeiten an diesen Orten stattgefunden haben, sodass wir sozusagen diesen Zynismus gewissermaßen eingebaut haben. Aber andererseits ist es ja auch eine Perspektive, durch Vergessen das Unrecht gewissermaßen in Schönheit zu verwandeln. Das würde ich ab einer gewissen historischen Distanz für vertretbar halten, allerdings nicht im Hinblick auf die Verbrechen des Faschismus im 20. Jahrhundert. Die sind einfach noch zu nah und da haben wir ein Verantwortungsverhältnis in unserer Generation.
Denn es leben immer noch ZeitzeugInnen und Angehörige der Opfer. Diese Verbrechen sind in unserer Generation viel zu präsent und nah. Deshalb ist es wichtig, an diesen Orten, an die schrecklichen Taten zu erinnern. Auch aus einer pädagogischen Sicht. Das sagt André Schütte, Erziehungswissenschaftler an der Uni Siegen.
Dass sie auch nachfolgenden Generationen, die diese Erfahrungen, die an diesen Orten gemacht worden sind, nicht mehr unmittelbar erlebt haben, dass sie diesen Generationen die Möglichkeit geben, diese Orte zu besuchen und sich dort dann sozusagen nochmal in die Geschichte auch hineinzubegeben, hineinzufühlen, sich in einer ganz bestimmten Art und Weise mit Geschichte auseinanderzusetzen.
Denn wahrscheinlich hängt die Kritik an dem Hotel auch damit zusammen, dass durch so ein Hotel ein Teil der Geschichte wegradiert wird und so die Opfer vergessen werden. Und das, damit ein paar sehr reiche Menschen noch einen Ort zum Entspannen haben.
Das Verstörende an dieser Begebenheit scheint ja auch der krasse Gegensatz zu sein zwischen der Geschichte dieses Ortes, also das heißt der Ungeheuerlichkeit dessen, was an diesem Ort geschehen ist, und der Zwecke, zu denen dieser Ort jetzt genutzt wird, nämlich der Möglichkeit, dass einige reiche, privilegierte Leute hier stilvoll relaxen und Urlaub machen können.
Natürlich muss man nicht aus jedem Ort, an dem Verbrechen begangen wurden, eine Gedenkstätte machen. Aber ein Luxushotel ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Ideen. Der Philosoph Michael Burchardt hätte da eine andere Idee.
Ich hätte mir vorstellen können, daraus vielleicht kein Luxushotel zu machen, sondern ein Ressort, in dem vielleicht Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, sich erholen können oder so etwas. Das wäre für mich eine angemessene Antwort. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Das, was an Geschichte geschieht, muss auf die Vergangenheit antworten und sich in ein explizites Verhältnis zu ihr stellen. Und ob das gelingt oder misslingt, das ist jeweils auch nochmal zu beurteilen und nicht in absoluten objektiven Kriterien festzulegen, sondern immer ein historisches Wagnis.
Wenn man sich also dafür entscheidet, an so einem Ort etwas Neues und vielleicht ja sogar Positives zu bauen, dann sollte man dabei die Geschichte nicht außen vor lassen, sondern etwas Sinnvolles für die Gesellschaft machen. An so einem Ressort gäbe es vermutlich deutlich weniger Kritik. Aber damit ließe sich natürlich auch deutlich weniger Geld verdienen.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann war das. Er hat sich die Kritik an einem neuen Luxushotel auf der Insel Mamula im Mittelmeer angeschaut. Auf der Insel hat es früher nämlich ein Konzentrationslager gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.